So, guten Morgen miteinander. Und heute werden wir zwei Themen haben. Das erste, das wird nochmal eine ausgedehntere Fallstudie sein, und zwar boolsche Formeln, wie man die in Haskell modellieren kann, wie man die üblichen Funktionen auf boolschen Formeln in Haskell formulieren kann. Und danach werde ich anfangen, Input-Output zu behandeln. Aber das hier ist jetzt nochmal eine abschließende Fallstudie zu Datentypen. Und es geht eben darum, Sie möchten boolsche Formeln, einfache Aussagen, logische Formeln darstellen und möchten die manipulieren, die testen, die ausgeben. Und wie funktioniert das? Na? Schon wieder? So. Und wir führen erstmal den Typ Name als Abkürzung für String ein. Name soll Variablennamen sein. Das heißt, unsere boolschen Formeln, die werden natürlich aus Konstanten bestehen und aus Variablen. Und die werden eingeführt als ein Datentyp. Das heißt, der Datentyp Form, das sind eben die Formeln, der kann die folgenden Formen haben. Der kann die folgenden Werte annehmen. Es kann eben F oder T sein, das ist der Basisfall, das sind die Konstanten F und T, die für wahr und falsch stehen sollen. Das ist aber erstmal jetzt einfach Syntax. Dann Variablen, der Konstruktor wahr und dann innen drin irgendein Variablenname. Oder not und dann eine Formel innen drin, das heißt, jede Formel kann man auch negieren. Und AND und dann zwei Formeln als Argument. Das heißt, Sie können eben auch zwischen zwei Formeln noch ein AND schreiben. Oder genauer gesagt, das Ganze sollte man sich als Bäume vorstellen. Das heißt, Sie können eben Bäume bauen, wo an der Wurzel ein AND steht und die zwei Teilbäume sind wieder Formeln. Und dann dasselbe auch mit OR. Und das war's auch. Das sind also die boolschen Formeln, die wir uns erlauben, die wir also hier modellieren wollen. Und wir möchten auch gerne gleich darauf zulassen, das heißt, wir werden auch automatisch EQ definieren lassen. Beispiel. Das ist eine boolsche Formel. Und Sie sollten da eben immer sich vorstellen, dass das Ganze eine baumartige Struktur hat. Das heißt, das wäre eben der Konstruktor OR ganz oben. Der hat zwei Kinder. Das eine ist wahr. Das hat wieder ein Kind. Das ist der String P. Und das zweite ist ein NOT. Und darunter wieder ein wahr. Und auch nochmal P. Das heißt, das wäre die Baumdarstellung dieser linearisierten Formel da oben. Und ganz wichtig, ich nenne die zwar boolsche Formeln, aber die haben jetzt a priori erstmal nichts mit den boolschen Werten in Haskell zu tun. Die Verbindung werden wir dann später herstellen. Das ist also nicht ganz zufällig, dass in beiden das Wort boolsch vorkommt, aber wir nennen die eben ganz bewusst hier Formeln und nicht boolsche, Ausdrücke, damit wir uns etwas von den Haskell-Benennungen unterscheiden. Jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen lesbarer machen, weil das ist zwar sehr eindeutig, aber wenn die Konstruktoren davor stehen mit dem OR, dann sieht man gar nicht so genau, wie die Sachen geklammert sind Infix-Syntax hilft da eine ganze Menge und da benutze ich eine Spezialität von Haskell. Ich kann auch Infix-Konstruktoren einführen. Das mache ich hier an der Stelle und an der Stelle. Und die können symbolische Namen haben. Und die einzige Einschränkung ist, die symbolischen Namen müssen mit einem Doppelpunkt anfangen. Und deswegen nenne ich die jetzt eben Doppelpunkt und Doppelpunkt und hier Doppelpunkt Strich Doppelpunkt. Und dasselbe ist es also genau die gleiche Definition wie da oben, nur heißen die beiden Konstruktoren jetzt eben, haben solche symbolischen Namen und heißen nicht AND und OR. Und jetzt können Sie die Formel etwas lesbarer schreiben. Die Formel da oben können Sie jetzt eben schreiben als, ne? War P Strich not war P. Das heißt, dieses Infix ist einfach ein Stückchen lesbarer. Und wir werden jetzt diese lesbare Form im Rest benutzen. Als erstes wollen wir Formeln mal ausgeben. Und dafür brauchen wir eine Show-Funktion. Und wir benutzen als Hilfsfunktion eine Funktion, die einfach einen String in Klammern einfasst. Das heißt, die Funktion par nimmt einen String und schreibt einfach außenrum Klammern drumherum. Und jetzt kann ich die Formeln also den Typ der Formeln zu einer Instanz der Klasse show machen, indem ich eben die show-Funktion jetzt auf Formeln definiere. Und show von f, da sage ich einfach, naja, f soll als f und t als t ausgegeben werden. Ich hätte auch, was weiß ich, wahr und falsch oder 0 und 1 oder sowas. Einfach irgendwas, was eben gut lesbar ist. Und die Variablen, da schmeiße ich den Konstruktor weg. Da gebe ich nur den String aus. Das heißt, warum ist das eindeutig? Ja, das ist nicht hundertprozentig eindeutig. Wenn Sie jetzt eine Variable t oder f benannt haben, dann wird die genau aussehen wie die Konstante t oder f. Das heißt, Sie werden dann keinen Unterschied mehr sehen. Aber meistens, wenn Sie die Variablen eben anders benennen, x, y, z zum Beispiel, dann sehen Sie natürlich automatisch am Namen, ist das jetzt eine Variable oder ist es eine von den beiden Konstanten. Das heißt, dieser var-Konstruktor, den kann man eigentlich fast immer wegfallen lassen. Wir lassen hier immer wegfallen. Nur zum schönen Lesen. Das heißt nicht, dass das Haskell-System diese Syntax als Eingabe akzeptieren würde. Und wie drücken wir das not aus? Da nehmen wir auch was Symbolisches. Da schreibe ich nämlich eine Tilde davor. Das heißt, wie drucke ich not p aus? Also drucke aus das falsche Wort. Show ist natürlich eine Funktion von Formeln nach Strings. Das heißt, was ist der String für not p? Das ist eben Tilde gefolgt von dem String für p und in Klammern eingefasst. Dasselbe für und. Ich wandle beide Teilausdrücke von dem und getrennt, beide Teilformeln getrennt in Strings um, schreibe tatsächlich ein und-Symbol dazwischen und fasse das Ganze in Klammern ein. Und völlig analog für das oder. Die Klammern habe ich deswegen immer drum gemacht, weil sonst die Sache nicht eindeutig zum Parsen ist. Wenn Sie einfach nur haben, ohne irgendwelche Klammern, lauter Boolsche Formeln mit und oder drin, dann ist es völlig unklar, wie das geklammert ist. Und hier habe ich jetzt einfach völlig brutal überall Klammern reingemacht, was nicht maximal lesbar ist, aber maximal einfach zu schreiben war, also was mir einfach zu programmieren war. Beispiel, wenn ich jetzt das eingebe. Stimmt. Ja, genau. Wenn ich das jetzt eingebe, das Haskell-System druckt jetzt alle, nachdem Sie Form zu einer Instanz von Show gemacht haben, druckt das Haskell-System alle Formeln mit der von Ihnen programmierten Show-Funktion aus. Das heißt, diese Formel, die Sie so eingeben, die wird das Haskell-System dann eben so wieder zurückgeben. Das ist jetzt gerade das Resultat von Show da drauf. Sie sehen, der var-Konstruktor ist überall weggefallen. Das liegt an dieser Zeile hier. Wir geben nur das x aus. Und dieses symbolische und auf der Formelebene wird jetzt einfach als ein und-Zeichen ausgegeben. Das not wird als eine Tilde ausgegeben und alles wird geklammert. Gut, jetzt haben wir also eine Möglichkeit, Formeln relativ kompakt auszugeben. Hier muss ich betonen, eine ganz wichtige Unterscheidung hier. Das, was wir jetzt haben, ist einfach die Syntax von Formeln. Das heißt nicht die Bedeutung. Beispielsweise diese beiden Formeln, not, not t und t, ist vielleicht in Ihrem Kopf, bedeuten die das Gleiche, aber rein syntaktisch sind das zwei verschiedene Formeln. Und wenn Sie Haskell fragen würden, dann würde Haskell auch sagen, wenn Sie tatsächlich den Ausdruck hier eingeben, dann würde das Resultat false zurückkommen, weil die eben syntaktisch zwei verschiedene Dinge sind. Genauso wie die Lehrerliste eben verschieden ist von der Liste mit einem Element drin. So ist das hier auch. Das heißt, wir sind jetzt hier auf der Ebene, wo wir erstmal nur die Syntax der Formel modelliert haben. Ihre Bedeutung im Sinne von der Auswertung, das kommt jetzt. Ja, was ist denn die Bedeutung einer Formel? Ihr Wert, aber das ist ein bisschen unklar. Was ist denn der Wert einer Formel, die Variablen drin hat? Das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Und also zum Beispiel, was ist der Wert der Formel Variable p? Naja, das hängt natürlich vom Wert für p ab. Das heißt, wenn wir den Wert einer Formel wissen wollen, müssen wir auch den Wert aller Variablen in der Formel kennen. Und dafür brauchen wir eben eine Wertebelegung, die gute alte Wertebelegung, die Sie alle aus, was weiß ich, Info 1 oder auch sonstigen hardwarenahen Vorlesungen kennen. Was ist eine Wertebelegung? Das ist eben ja abstrakt gesehen eine Abbildung von den Variablennamen auf Werte. Und in dem Fall wollen wir die eben mit boolschen Werten belegen. Aber wir machen es jetzt nicht als Abbildung, sondern wir machen es konkret als Liste von Paaren, Name der Variable und ihr Wert. Und dann können wir eine Eval-Funktion schreiben, die eben tatsächlich eine solche Wertebelegung nimmt und eine Formel und dann den Wert der Formel unter dieser Wertebelegung ausrechnet. Ja, das kennen wir ja. Ja, es kommt wieder. Also wir wollen jetzt diese Eval-Funktion programmieren, die eine Wertebelegung und eine Formel nimmt und deren boolschen Wert zurückgibt. Und der Wert der Formel f, den definieren wir jetzt als false und t definieren wir als eben als true. Und ja, was ist der Wert einer Variablen? Dafür haben wir ja die Wertebelegung, um den nachgucken zu können. Das heißt, wir benutzen die Funktion lookup, die nimmt eben gerade, das ist Teil des Haskell vordefinierten Funktionen, kann sein, dass man irgendwas speziell importieren muss, das weiß ich jetzt nicht genau. Lookup nimmt eben einen String und hier, was ist V? Das ist die Wertebelegung, also eine Assoziationsliste von dem Fall Strings und irgendwelchen Werten und liefert dann eben den entsprechenden Wert zurück. Allerdings liefert das einen Option-Typ zurück. Es könnte ja sein, dass für den gegebenen String in der Liste von Paaren gar kein Wert existiert und deswegen kommt da auf dem Lookup kommt Option raus. Jetzt machen wir aber die vereinfachende Annahme in dem Programm, dass die Wertebelegung für jede Variable in meiner Formel tatsächlich einen Wert haben wird. Und deswegen benutze ich einfach die Funktion fromJust. Die Funktion fromJust ist auch vordefiniert. Die nimmt einen Option-Wert und projiziert einfach das raus, was unter dem Just steht. Das heißt, from just von just x ist gerade x. Das wird natürlich schief gehen, wenn Sie eine Wertbelegung reinstecken, die für Teile der Variablen keinen Wert hat. Dann wird einfach das Programm mit einem Fehler terminieren. Ja, und jetzt der Rest ist völlig ganz simpel rekursiv. wie werte ich eine Formel der Form not p aus? Nun, ich werte p aus und dann negiere ich das. Das heißt, das hier ist das not auf den Haskell-Boolschen Werten, wohingegen das hier da drüben ist das not auf den Formeln, die wir selbst definiert haben. And ist genau das Gleiche, wie evaluiere ich ein and in meiner Formelsprache, indem ich die beiden Teile p und q von dem and evaluiere und sie mit dem Haskell und verknüpfe. Das heißt, da findet wirklich auf der rechten Seite die Ausrechnung der Formel statt, indem sie eben die Werte der Teilausdrücke verknüpfen mit dem entsprechenden Boolschen Haskell-Operator. Und für oder genau das Gleiche. Kleines Beispiel. Was sollte da rauskommen, wenn Sie diese Formel hier, not var a und not var b, evaluieren in der Wertebelegung hier, wo a mit false und b mit false belegt sind? True sollte rauskommen, weil A ist false, Sie negieren es, kriegen Sie true raus. B ist false, Sie negieren es, kriegen Sie true raus. Sie verknüpfen das mit and, kriegen Sie true raus. Das heißt, wenn ich das jetzt so sage, ist das sehr abkürzend, denn Sie verknüpfen natürlich hier nicht true und true mit dem and hier, sondern hier unten, da oben in dem eval mit dem tatsächlichen Haskell-Boolschen and. Gut, jetzt kommen wir. Können wir ein bisschen mehr machen. Wir können nämlich jetzt langsam so Dinge machen wie gucken, ob eine Formel eine Tautologie ist. Also das wird so unser kurzfristiges Ziel sein. Und dazu brauchen wir aber erstmal, um zu testen, ob irgendwas eine Tautologie ist, müssen wir ja alle möglichen Wertebelegungen durchtesten. Und deswegen werden wir eine Funktion Walz definieren, die nimmt eine Liste von Namen, also die Liste der Namen, die in einer Formel vorkommen, und gibt uns eine Liste der Wertebelegungen zurück, also aller möglichen Wertebelegungen für diese Variablen. Und wenn Sie keine Variablen haben, wenn es also die leere Liste ist, dann kriegen Sie genau eine Wertebelegung, nämlich die leere Wertebelegung, die keiner Variablen irgendwas zuordnet. Wohingegen, wenn Sie eine Liste von Variablen haben mit einer ersten Variablen x und einer Restliste x ist, was machen Sie dann, um alle Wertebelegungen zu bauen? Nun, Sie bauen erstmal die Wertebelegungen für die Restliste x ist und dann machen Sie diese Listenkomprehension. Sie lassen also v über alle Wertebelegungen für die kleinere Variablen Variablenliste laufen und dann im einen Fall geben Sie noch dazu die Assoziation, dass x, diese zusätzliche Variable, dass die den Wert false hat, und in dem anderen Teil geben Sie dazu, dass x den Wert true hat. Das heißt, das hier ist eine Liste von Listen, dieses Walz von x's. V ist jeweils eine Liste, also eine Wertebelegung, und Sie erweitern die Wertebelegung jeweils um ein weiteres Tupel, das eben auch der Variablen x einen Wert zuweist. Simples Beispiel, wenn Sie einfach alle Wertebelegungen nur für die Variable b haben wollen, dann ist es nach Definition das hier. Das heißt, Sie nehmen alle Wertebelegungen für die leere Liste von Variablen und fügen jeweils noch das Paar b false und b true an. Naja, die leere Liste von Variablen hat genau eine Wertebelegung, die ist leer. Das heißt, das v hier, das hat im Endeffekt nur einen Wert, nämlich die leere Liste. Das heißt, Sie kriegen hier jeweils im ersten Fall gerade die Liste b false und im zweiten Fall die Liste b true. Und die hängen sie beide zusammen. Also hier habe ich es nochmal explizit geschrieben, indem ich geschrieben habe, Doppelpunkt leere Liste. Wenn Sie zwei Variablen haben, wird es natürlich, ja, das ist dann das. Das sind ja alle möglichen Wertebelegungen für die Variable b. Wenn Sie zwei Variablen haben, wird es ein bisschen länger. Dann kriegen Sie eben nach der Rekursion, wenn Sie also die Variablen a und b haben, nehmen Sie die Wertebelegung v läuft über alle Wertebelegungen für die Variable b. Die haben wir gerade da drüber, die Wertebelegungen. Und dann fügen Sie jeweils entweder noch a false oder a true dazu. Und dann kriegen Sie eben vier Wertebelegungen, alle möglichen Kombinationen von Werten für false und true für die Variablen a und b und so weiter für längere Listen. Wenn einem das jetzt nicht hundertprozentig klar geworden ist, wie das funktioniert, dann möchte man sich vielleicht vergewissern, dass da das Richtige rauskommt. Und da ist natürlich wieder Quick-Check gefragt. Und also hier die Frage, unsere Funktion Walz, konstruiert die wirklich alle Belegungen? Oder haben wir vielleicht welche vergessen? Oder vielleicht sogar zu viele? Und ein einfacher Test ist der folgende. Also, das ist unsere Eigenschaft Walz 1. Die nimmt eine Liste von Variablen und die testet etwas über die Länge der Belegungsliste. Also Walz von Xs liefert dir die Liste aller oder soll die Liste aller Belegungen für die Variablen in Xs liefern. Und hat jemand einen Vorschlag, was wir für die Länge da erwarten würden? Wie bitte? Wer bietet mehr? 2 hoch. Wenn Sie n Variablen haben, haben Sie 2 hoch n verschiedene Wertebelegungen. Das macht die Sache so schwierig. Das heißt, das ist mal ein erster Test. Kriegen wir überhaupt die richtige Anzahl von Wertebelegungen raus? Aber das ist natürlich noch nicht genug. Was könnte denn passieren? Es könnte ja passieren, dass Sie es ungeschickt gemacht haben und dass manche Wertebelegungen doppelt drin vorkommen und Sie andere vergessen haben. Und deswegen, was sollte man noch als zweites testen? Ja? Genau, dass die alle unterschiedlich sind. Das ist ganz einfach die Eigenschaft distinkt von Walz von Xs, wobei ich distinkt hier jetzt explizit ausprogrammiert habe. Eine leere Liste, da sind alle Elemente, also distinkt ist eine Funktion, die eine Liste nimmt und was zurückgibt und die testet eben, ob alle Elemente der Liste verschieden sind und die Elemente der leeren Liste sind sicher alle verschieden und wenn Sie x Xs haben, dann darf eben x nicht in der Restliste vorkommen und die Restliste muss auch alle Elemente da drin müssen verschieden sein. Ein Haskell-Programmierer würde das etwas kürzer schreiben. Ja, genau, es gibt die Funktion NAP. Das heißt, NAP heißt so viel wie die Essenz. Und die geht von einer Liste von A's, die Gleichheitstypen sein müssen, die ein Gleichheitstyp sein müssen, auf Liste von A und schmeißt alle Duplikate raus. Das ist die Funktion. Und deswegen testen Haskell-Programmierer oft so Dinge wie, ist X dasselbe wie NAP von X ist. Das heißt, das ist der Test, ob irgendwelche Elemente mehrfach drin vorgekommen sind oder genau gesagt, nichts mehrfach drin vorgekommen ist. Ich habe es ausprogrammiert. Das ist so der Standard Haskell-Trick, das zu machen. Wobei ich mich etwas wundere, dass die Bibliothek nicht auch noch eine Distinktfunktion hat. Ja. Gut, dann haben wir jetzt also diese beiden Tests. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir die ausführen. Ja, das sollte lesbar sein. Also, ich mache Quick-Check. Na. Das war Prop Walz 1 oder auch 2, das ist egal. und ganz unten laufen die Tests durch. Und irgendwie passiert nicht mehr viel. 21, jetzt geht es wieder weiter. Jetzt bleibt er hängen bei 32. Hat jemand eine Vorstellung, was da passiert? Warum das so komisch ist? Warum der Test ja so lange dauert? Oder warum manche von den Tests so lange dauern? Genau. Das heißt, wenn der jetzt zufällig irgendwelche Integers generiert und dann ist natürlich, kann es leicht mal passieren, dass, was weiß ich, der Wert vielleicht 100 dabei ist und dann muss er eben alle 200 Wertebelegungen generieren und das kann natürlich dauern. Das heißt, in solchen Fällen muss man ein bisschen abspecken und muss sagen, ah ja gut, in der vollen Allgemeinheit kann ich das nicht testen, sondern ich muss das einschränken, indem ich sage, ich beschränke jetzt diese beiden Eigenschaften, indem ich sage, falls die Länge der Variablenliste kleiner gleich 10 ist, dann soll das gelten, um eben sicherzustellen, dass ich nicht den Test laufen lasse für irgendwelche sehr großen sehr großen Längen von Variablen. Also es werden nicht Integers generiert, es werden Listen generiert, aber auch da können Listen der Länge, was weiß ich, 20 oder sowas können offensichtlich auch mal vorkommen oder so und dann dauert das recht lange. Und dasselbe natürlich hier für die Eigenschaft 2, wenn die Länge der Variablenliste kleiner gleich 10 ist, dann soll getestet werden, ob die Wertebelegungen alle verschieden sind, die da rauskommen. Und der Erfolg, also das ist natürlich korrekt. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht genau noch anzugucken. Das heißt, nee, eigentlich nicht. So, jetzt haben wir genug Material, um auch zu testen, ob eine Formel erfüllbar ist oder eine Tautologie ist. Was heißt erfüllbar? Erfüllbar heißt, es gibt eine Wertebelegung, die die Formel wahr macht. Das heißt, es ist eine Funktion von der Formel auf Bool. Und was heißt, es ist erfüllbar? Nun, ich nehme eben alle Wertebelegungen von den Variablen, die in P vorkommen. Die Funktion haben wir noch nicht definiert, das machen wir gleich. Das heißt, ich sammle erstmal in P die ganzen Variablen auf, dann baue ich alle Wertebelegungen für die Variablen und dann laufe ich über alle Wertebelegungen drüber und werte meine Formel P für jede dieser Wertebelegungen aus. Dann kriege ich also eine lange Liste von boolschen Werten und dann sage ich, erfüllbar heißt OR davon, das heißt, OR bedeutet ja, dass mindestens eine von den boolschen Werten in dieser Liste, in dieser Ergebnisliste von den Auswertungen wahr ist. Das heißt, es gibt eben mindestens eine Wertebelegung, die tatsächlich den Wert wahr geliefert hat. Und Tautologie, das kann man jetzt sehr kurz definieren, das ist nämlich not satisfiable not. Das heißt, eine Formel ist dann eine Tautologie, wenn die Negation der Formel nicht erfüllbar ist. Die Tautologie heißt ja, dass sie für jede Wertebelegung wahr liefert. Wenn ich jetzt die Formel negiere, dann müsste sie für jede Wertebelegung falsch liefern. Das heißt, sie dürfte eben nicht erfüllbar sein. Und das ist das Ganze sehr kurz mit Funktionskomposition geschrieben. Und vars, das ist jetzt einfach eine simple rekursive Funktion über die Formel, die die Variablen aufsammelt. Und in den beiden Konstanten t und f kommen natürlich keine Variablen vor. In der Variable kommt genau die Variable vor. Und not, da geht man einfach rekursiv runter. Und bei and und or, dann gehe ich auch rekursiv runter. Dann hänge ich die beiden Variablenlisten aneinander. Das heißt, wenn ich jetzt p und q habe und will alle Variablen hier drin haben, nehme ich die Variablen von p und die Variablen von q, hänge die beiden Listen aneinander und dann rufe ich eben dieses NAP auf und schmeiße die Duplikate raus. Denn das will ich natürlich haben. Ich will nicht, dass eine Variable doppelt drin vorkommt in meiner Variablenliste, weil dann die Liste der Wertebelegungen viel größer als notwendig würde. Und dasselbe für oder, völlig analog. Ja, das ist jetzt also eine sehr simple, das ist also nicht sonderlich effizient, das kann man noch, könnte man auch um einiges verbessern, Programmierung, um zu testen, ob eine boolsche Formel erfüllbar oder eine Tautologie ist. Und Jetzt möchte ich auch boolesche Formeln transformieren. Und als Beispiel möchte ich die Negation so weit wie möglich nach innen reindrücken. Also jetzt erstmal hier ein Beispiel. Entschuldigung, ja, bleiben wir also hier nochmal hier. Das war Satisfiable Tautology. Hier jetzt ein Beispiel, eine Formel P0. Das ist die Formel da oben. A und B oder nicht A und nicht B. Was sind die Variablen im P0? Naja, das sind gerade die Variablen A und B. Das sind nicht die Variablen. Die Wertebelegung für die Variablen, das sind eben vier Variablen A und B, zwei Variablen A und B, die dann zu vier Wertebelegungen führen. Und jetzt muss ich eben gucken, satisfiable, oder machen wir es mal schrittweise, wenn ich jetzt für jede der Wertebelegungen die Formel P0 auswerte, für jede dieser vier Wertebelegungen hier, welche vier boolschen Werte kommen dann raus? Genau. Denn für die allererste Belegung, wo A und B false sind, wird die Formel zu true auswerten. Warum? A und B sind false, dann ist genau der untere Teil von dem oder ist wahr, not war A und not war B. Und in den beiden nächsten Belegungen, da ist A true und B false oder umgedreht, da wird die Formel zu false auswerten. Und dann wieder ganz am Ende, wenn A und B beide true sind, dann wird der obere Teil von dem OR auf true gehen, weil dann eben A zu true und B zu true auswertet. Und damit haben wir natürlich, dass die Formel satisfiable ist, weil es nicht nur eine, sondern sogar mehrere erfüllende Belegungen gibt. Okay, ja, das war also Tests auf boolschen Formeln. Jetzt möchte ich boolsche Formeln manipulieren. Und eine simple, aber schöne, hilfreiche Manipulation ist, dass ich die Negation, das Not, so weit wie möglich nach innen schiebe. Und jetzt machen wir erstmal so einen Test. Steht die Negation so weit wie möglich innen? Was soll das heißen, so weit wie möglich innen? Das heißt, die Negation darf nur auf Variable angewendet werden und nicht auf einen Und oder einen oder selbst wieder einen Not, denn dann könnte man sie ja rauswerfen. Man könnte dann zum Beispiel, wenn zwei Nots übereinander stehen, dann könnte ich die beiden eliminieren und ich würde eine Formel bekommen, die zwar syntaktisch anders ist, die ist sogar kleiner, aber den gleichen Wert hat unter der Auswertung. Und das ist also jetzt eine Manipulation, die den Wert der Formel gleich lässt, aber sie syntaktisch verändert. Und jetzt gucken wir also erstmal, ist das Not in einer Formel so weit wie möglich innen? Und das ist nämlich isSimple, die nimmt eine Formel und gibt einen boolschen Wert zurück und testet eben, ob die Formel diese einfache Gestalt hat. Und wenn ich ganz oben einen Not habe, dann ist die Formel simple, wenn es nicht gilt, dass das innen drin unter dem Not, die Formel P, dass die oben einen Operator stehen hat. Also ein und oder und nicht. Aber wenn die keinen Operator stehen hat, also wenn sie nur true oder false oder variable ist, dann ist es simple. Und das ist die Definition von isOp. Not ist ein Operator, und ist ein Operator und oder ist ein Operator. Das heißt, die drei wollen wir nicht haben unter einem Groß-Not. Darunter darf eben nicht noch ein Not und nicht noch ein und nicht noch ein oder stehen. Und alle anderen Formeln, das sage ich, da steht eben kein Operator. Also ist, ob, wird da als false definiert. Das heißt, alles andere darf unter einem Not vorkommen, wobei alles andere eben nur die drei anderen Möglichkeiten sind, T, F und war. Und wenn ich ein und habe, ja? Dass wir? Ja. Deswegen, wenn jetzt das P ein und wäre, was würde passieren? Dann würde ich testen, ist ob von einem und. Das heißt, dann würde ich true rauskriegen und not true wäre false. Das heißt, das wäre nicht simple, wenn Sie not mit dem und drunter hätten. Sie sind nicht ganz überzeugt. Wenn Sie was haben? Not T. Dann ist das simpel. Da könnte man sich ja drüber streiten, ob das eine gute Definition ist. Ja. Also das ist, hier habe ich not, ich habe also nur das not so weit wie möglich da innen. Man könnte gleich noch die Auswertung von not of Konstanten mit dazuziehen, mit dazu machen. Ist wahrscheinlich, sollte ich vielleicht für die, wenn ich die Vorlesung nochmal halte, sollte ich das modifizieren. Ja. Okay, das ist ein guter Vorschlag, dass man eben sozusagen noch mehr die Formel simplifizieren kann, weil man eben auch das Not bei T und F wegschmeißen könnte. Gut, wir haben es jetzt mal nicht gemacht. Und dann ist der Test, ob ein Und simpel ist, dann müssen beide Teile simpel sein. Und bei einem Oder müssen eben auch beide Teile simpel sein. Das soll jetzt das kann man ruhig als Spezifikation betrachten. Wir möchten Formeln in diese Form bringen, dass sie eben simpel sind. Und alles andere ist sowieso simpel. Warum? Was sind die restlichen Fälle? Das ist eben nur noch T und F und Variablen und die kann man definitiv nicht weiter simplifizieren. Okay, jetzt also schieben wir doch mal das Not so weit wie möglich nach innen. Das heißt, jetzt schreiben wir eine Funktion Simplify, die nicht testet, ob irgendwas simpel ist, sondern die eine Formel nimmt und sie hoffentlich in eine transformiert, die äquivalent ist, also die gleiche Werte ergibt und die gleiche Struktur hat wie der Test, aber eben nicht nur testet, sondern auch modifiziert oder eine neue Formel berechnet. Und wenn Sie einen Not haben, dann wie versimplifiziert man das? Indem ich die Funktion pushNot aufrufe, die also dieses Not so weit wie möglich nach innen schiebt. Aber zuerst simplifiziere ich die Formel, die innen drin ist. Dann schiebe ich das Not rein. Und wie funktioniert pushNot? Wenn ich bereits ein Not habe und will noch einen Not drauf pushen, naja, dann können die beiden natürlich gegenseitig sich wegheben und dann kommt einfach P raus. Ich muss da nichts weiter machen, weil ich ja hier bereits Simplify in dem Push-Not gemacht habe. Das heißt, die Formel unter dem Not ist schon bereits so simpel wie möglich. Und jetzt konnten wir auch noch dieses Not eliminieren, weil von außen noch ein zweites Not draufgeschoben wurde. Wenn Sie einen Und haben, na dann können wir den Morgen anwenden. Also nicht P und Q ist dasselbe wie nicht P oder nicht Q. Das heißt, wir pushen jetzt eben gerade das Not in P rein und in Q, aber jetzt verbinden wir das Ergebnis mit einem Oder statt mit einem Und. Und analog, wenn ich ein Oder habe, das andere dem Morgen, pushe ich eben das Not in beide Teile und verbinde das Ergebnis mit einem Und. Und in allen anderen Fällen, naja, was sind die anderen Fälle? Das ist eben Variablen und Konstanten und da habe ich gesagt, da passiert gar nichts. Aber gar nichts heißt natürlich, wir müssen weiterhin das Not, das dürfen wir ja nicht wegwerfen, sondern wir sind ja hier oben ausgegangen von der Formel Simplify Not P und dann haben wir gesagt Push Not. Das heißt, implizit ist jetzt eben ein Not da, das wir nach innen schieben müssen. Durch die haben wir es reingeschoben und jetzt, wenn wir unten bei T und F und Var angekommen sind, schreiben wir das Not einfach davor und nichts tut sich. Und an der Stelle könnten wir natürlich noch weitere Vereinfachungen machen, wie vorgeschlagen mit Push Not von der Konstanten T wäre eben die Konstante F zum Beispiel. Ja, wie simplifiziere ich P und Q? Das mache ich ganz einfach, indem ich die beiden getrennt simplifiziere und bei Oder genauso. Es geht ja nur, simplifizieren bedeutet ja nur, dass wir das Und reindrücken wollen und sonst nichts. Und alle anderen Formeln, naja, was bleibt da noch übrig? Da bleibt nur noch T und F und Var übrig und die lassen sich nicht weiter simplifizieren. Das heißt, da kommt einfach nur P raus. Nee, ja. Das. Ja. Hier bitte? Ich kann Sie akustisch nicht verstehen. Warum? Warum müsste das Where weiter eingerückt werden? Das, was danach kommt, ich glaube nicht. Also wir können das mal angucken. Ich glaube, ich habe das jetzt einfach kopiert aus der Datei. Insofern gucken wir mal an. Nee, also da ist es genau so und beziehungsweise hier auch und das wurde von dem Haskell-Compiler anstandslos gefressen. Ich glaube, ist jedenfalls nicht erforderlich. Wenn Sie jetzt Quick-Check auf Formeln machen wollen, dann funktioniert das wieder nicht automatisch. Da brauchen Sie dann sowas Merkwürdiges wie das hier. Ich habe es zum Spaß mal abgedruckt. Das ist eben der Zufallsformelgenerator, der mit diesen Dingen wie arbitrary konstruiert wird und one-off und return und lift. Ich möchte das gar nicht genau erklären. In der Datei, der Formeldatei finden Sie das. Es zeigt eben nur, dass man dummerweise hier die Sachen per Hand machen muss. Und das wäre natürlich der kanonische Test, den man schreiben würde, für die Simplify oder genauer gesagt die beiden Funktionen, dass eben das Ergebnis von Simplify wirklich simple ist. Das testet natürlich im gewissen Sinne, der Test funktioniert nur dann gut, wenn das isSimple tatsächlich richtig ist. Denn wenn Sie jetzt isSimple falsch definiert haben, dann könnte es sogar sein, dass Sie beide Funktionen falsch definiert haben, isSimple und Simplify, und dann meinen Sie, dass ein simpler Ausdruck rauskommt, aber Ihre Definition von simple war nicht ganz richtig. Das heißt, im Prinzip testen Sie, dass die beiden zueinander passen, aber Sie testen nicht, dass Ihre abstrakte Vorstellung von was simple ist, hier von dem Programm realisiert wird. Ja, damit sind wir fast am Ende mit den Datentypen, aber eine Sache möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, nämlich Induktion über Datentypen. Wir hatten das über Listen, da habe ich es als was Spezielles eingeführt, aber Listen sind ganz normale Datentypen und das Induktionsprinzip bei den Listen, das kommt direkt aus dem allgemeinen Induktionsprinzip für beliebige Datentypen. Und das wollen wir uns jetzt noch angucken, bevor wir zu I.O. kommen. Na? Und da wir die Listen zu Genüge gemacht haben, gucken wir uns jetzt an, wie das für die Bäume aussieht. Das ist also unsere Definition der Bäume. Und dann gibt es auch ein analoges Induktionsprinzip. Da eben alle Bäume erzeugt werden können, indem sie mit Empties starten und dann da beliebige Kombinationen von Nodes draufsetzen, ist die Induktion was Analoges. Wenn Sie eine Eigenschaft P für alle endlichen Bäume T beweisen wollen, dann müssen Sie was beweisen? Sie müssen beweisen, dass es für den leeren Baum gilt. Basisfall, klar. Und Sie müssen beweisen, dass P von Node X T1 T2 gilt unter der Annahme der Induktionshypothese, dass T1 und T2 bereits die Eigenschaft haben. Das heißt, das ist jetzt ein klein wenig anders als bei den Listen, weil Sie jetzt nämlich zwei Induktionsannahmen haben. Sie haben die Annahme, dass beide Teilbäume die Eigenschaft schon haben und müssen dann zeigen, dass es auch der Gesamtbaum die Eigenschaft hat. Und das ist der einzige Unterschied oder das einzige, was die Bäume jetzt ein bisschen anders macht als die Listen, dass sie eben einen Konstruktor haben, der mehrere Argumente von dem induktiven Typ nimmt, in dem Fall mehrere Argumente, die Bäume sind, und dann bei der Induktion für diesen Konstruktor, für den Node-Konstruktor, eben auch zwei Induktionsannahmen haben, P von T1 und P von T2. Und natürlich, wie üblich, X, T1 und T2 müssen neue Variablen sein, die nicht schon im Kontext vorkommen. Gucken wir uns ein konkretes Beispiel an. Das sind zwei Funktionen auf Bäumen. Das erste ist die Flat-Funktion, die nimmt einen Baum und klopft den flach zu einer Liste. Und der leere Baum empty ist natürlich die leere Liste. Und wenn Sie Node X, T1, T2 haben, was machen Sie dann? So wie ich es halt definiert habe, ist, dass ich zuerst den linken Teilbaum projiziere auf eine Liste, dann setze ich das X in die Mitte und dann den rechten Teilbaum. Dann gibt es auch etwas Analoges zu der Map-Funktion auf Listen. Kann man auch eine Map-Funktion auf Bäumen definieren, die eben alle Knoteninhalte abbildet. Das heißt, sie nimmt eine Funktion von A nach B und nimmt einen Baum mit Knoteninhalten vom Typ A und gibt zurück einen Baum mit Knoteninhalten vom Typ B. Und die Definition ist ziemlich offensichtlich. Der leere Baum verändert sich nicht. Und wenn Sie den Knoten haben und MapTree drüber laufen lassen, dann müssen Sie das F eben auf den Knoteninhalt anwenden und rekursiv MapTree auf die beiden Teilbäume. Und dann kann man folgendes simple Lemma beweisen, dass egal ist die Reihenfolge von Flat und MapTree, beziehungsweise Map. Das heißt, auf der linken Seite habe ich zuerst die Funktion F über den Baum gemappt und dann habe ich den Baum flach geklopft. Auf der rechten Seite habe ich den Baum zuerst flach geklopft und dann habe ich mit der Map-Funktion auf Listen F drüber gemappt. Und das ist sicher das Gleiche. Und wie zeige ich das? Naja, mit struktureller Induktion über den Baum. Und den Basisfall, der ist so simpel, den gucken wir uns nicht an. Also Induktionsschritt, was müssen wir machen? Wir müssen zwei Annahmen treffen, nämlich dass bereits für die Teilbäume T1 und T2 es gilt, dass dieses Flat von Map gleich Map von Flat ist. Und was wir zeigen wollen, ist jetzt die ursprüngliche Behauptung, aber T ist da ersetzt durch den Knoten Node X T1 T2. Und für T1 und T2 wissen wir bereits, was wir beweisen wollen. Und für den Gesamtknoten müssen wir es jetzt noch zeigen. Ja, und dann ist der Beweis ist nicht sehr schwierig. Was mache ich hier? Flap MapTree Node. Da kann man die Definition von MapTree anwenden und das MapTree reinziehen. Das heißt, es ist eben Node mit F von X statt einfach X. Dann MapTree in den Subbäumen. Was haben wir dann? Flat von Node kann ich berechnen. Das wäre eben gerade F von X in der Mitte und links und rechts Flat von MapTree. Ja, und jetzt kann ich eben das Entscheidende machen. Ich kann nämlich was tun? Was mache ich an der Stelle? In dem Schritt, also in der letzten Zeile. Was ist da passiert? Genau, die beiden Induktionshypothesen sowohl für MapTree FT1, also Flat MapTree FT1, als auch Flat MapTree FT2. Das heißt, ich habe einfach parallel die beiden Induktionshypothesen angewandt und habe das entsprechend umgeschrieben hier. Und damit bin ich auf der einen Seite bei der Reduktion auch am Ende. Die Reduktion der anderen Seite des Maps von Flats, das funktioniert nach einem ähnlichen Muster. Da braucht man noch nicht mal die Induktionshypothese. Die würde nur in der einen Richtung benutzt. Und dann kommt in beiden Fällen kommt eben diese Formel Map F Flat T1 F von X Map F Flat T2 raus, wie auch hier oben. Ja, das gilt also. Und wie gesagt, es passiert hier jetzt nichts Besonderes. Der einzige Unterschied ist, dass Sie jetzt eben mehrere Induktionsannahmen die Sie natürlich auch hinschreiben müssen und dann benutzen können. Ach so, da habe ich am Ende noch mal was benutzt, in dem Beweis was Spezielles. Das ist ein Lemma, das ich erst beweisen hätte müssen, dass nämlich Map über Append distribuiert. Das also, was passiert hier in dem letzten Schritt von der vorletzten Zeile zur letzten Zeile, da haben Sie eben Map F und dann haben Sie hier einen Append und dann können Sie das Map F reinschieben über das Append und auf alle drei Teillisten das Map anwenden. Also hier drauf und hier drauf. Das ist jetzt nur was Spezielles in dem Beweis. Jo, das war so ein simples Beispiel. Auf den Übungsblättern kommen dann weitere Beispiele. Jetzt fragt man sich, hier Kann jemand aus dem Publikum es beantworten? Was ist da passiert von hier nach hier? Ich habe es nicht dazu geschrieben. Genau, das ist die Definition des Flat, der Flat-Funktion. Flat von Node haben wir hier benutzt. Noch Fragen? Dann gucken wir uns mal kurz den allgemeinen, aber einen etwas allgemeineren Fall. Wir haben also gesehen Listen, wir haben gesehen Bäume. Wie sieht denn das für einen allgemeinen Datentyp aus? Im ganz allgemeinen Fall ist das relativ kompliziert. Was wir uns angucken, ist eine Teilklasse von Datentypen, sogenannte reguläre Datentypen, die wie folgt aussehen. Sie definieren also den Datentyp TA, also der Name des Datentyps T, Argumenttyp A. Und wir nehmen an, dass es ein regulärer Typ ist. Was heißt das? Das heißt, jeder Konstruktor auf der rechten Seite, die haben ja alle Typen irgendwie T1 bis TN, Pfeil T, also Groß T. Und wie sehen jetzt die Argumenttypen aus? In Haskell können das beliebige Sachen sein. Wir machen aber jetzt folgende Einschränkung. Wir nehmen an, dass jeder Argumenttyp eines Konstruktors ist entweder genau der Typ, den wir definieren, oder er hat überhaupt nichts mit T zu tun. Das heißt, er enthält T überhaupt nicht. Wenn wir zurückgehen hier, die zu den Bäumen, dann sind die definitiv, erfüllen die dieses Kriterium. Warum? Hier haben wir drei Argumenttypen, nämlich A, Tree von A und Tree von A. Die beiden letzten sind genau die Typen, die wir definieren. Das erste Argument hat nichts mit Tree zu tun. Das ist also, das erwarten wir. Dass also der Datentyp, den wir definieren, dass der in den Argumenten der Konstruktoren nur sozusagen ganz oben auftaucht und auch genau der Typ ist, den man auf der linken Seite einführt, Tree von A. Und das ist genau hier der Fall. Wir sehen gleich ein Beispiel, wo das nicht der Fall ist. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie es dann aussieht. Wenn ich jetzt in so einem regulären Datentyp die Eigenschaft P von T für alle endlichen T von dem Typ, den ich da definiert habe, wenn ich das beweisen will, dann muss ich für jeden Konstruktor, natürlich inklusive der Basisfälle, die gar keine Argumente haben, muss ich für jeden Konstruktor CI, der eben gerade diesen Typ hier hat, muss ich beweisen, dass P von CI von Variablen x1 bis xn, dass das gilt, unter der Voraussetzung, dass die Variablen, die bereits von dem induktiven Typ sind, also die diesen Typ T haben, dass die Induktionsannahme erfüllen. Das heißt, für alle J, sodass eben klein t von J gerade der Typ T ist, den ich definiere, da darf ich das annehmen. Das heißt, wenn ich an den Baum denke, habe ich eben zwei Fälle. Einmal kann es der Konstruktor empty sein, der hat gar keine Argumente, also darf ich gar nichts annehmen. Oder der Konstruktor node, der hat drei Argumente. Und für die beiden Argumente, die selbst wieder trees nehmen, darf ich annehmen, dass diese Bäume bereits die Eigenschaft erfüllen. Und natürlich für den Knoteninhalt selbst darf ich nichts annehmen, weil der hat ja nichts mit dem Typ zu tun, den ich da definiere. Hier ist ein Beispiel eines nicht regulären Datentyps. Datentyp T ist gleich C mit Argument Liste von T. Der ist nicht regulär. Warum? Weil das Argument hier von dem Konstruktor ist weder genau der Typ, den wir definieren, T hier, nee, das ist Liste von T, noch hat das nichts mit dem Typ T zu tun, denn doch, das T kommt da drin vor. Das heißt, das ist ein etwas komplizierterer Datentyp, der auch jetzt von den Beweisen her komplizierter ist. Kann mir jemand mal ein Element in dem Datentyp nennen? Ja? C-leere Liste, genau. Und Sie können das natürlich jetzt auch schachteln, dann können Sie sagen, C mit einem Element nämlich C, leere Liste. Das sieht nicht sehr sinnvoll aus und ist auch nicht sehr sinnvoll, weil die Knoten keinen Inhalt haben. Aber wenn ich das jetzt etwas allgemeiner definieren würde, wenn ich also definieren würde Data TA ist gleich C von A und Liste von T, A. Das ist durchaus ein sinnvoller Baum, sinnvoller Datentyp. Und das ist nämlich ein Datentyp der Bäume, wo jeder Knoten nicht nur zwei Nachfolger hat, sondern eine ganze Liste möglicher Nachfolger. Das ist also ein etwas flexiblerer Datentyp, wo Sie wirklich so beliebig viele Nachfolgerknoten haben, also direkte Nachfolgerknoten. Aber es ist eben, hier dran sehen Sie, dass der Typ nicht so ganz einfach ist, weil Sie jetzt den Typ, den Sie definieren, den betten Sie ein in einen anderen Typ, den Listentyp, und nehmen das dann als Argument. Das heißt, da ist ja auch dann die Programmierung ein klein wenig komplizierter. Ja, und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende wirklich der Datentypen. Genau, und heute haben wir eben gesehen, wie kann man eine Formelsprache modellieren in Haskell. Und ob das jetzt boolesche Formeln sind oder arithmetische Formeln oder wie auf einem der Aufgabenblätter HTML-Strukturen, das ist völlig egal. Es geht eigentlich nur darum, dass Sie irgendwelche baumartigen Strukturen modellieren und dass eben, dass Sie darauf Dinge haben wie eine Show-Funktion oder eine Auswertungsfunktion oder irgendwelche Manipulationsfunktionen. Und dann haben wir noch einen kurzen Exkurs in die in den allgemeinen Fall der Induktion unternommen. Und jetzt möchte ich in der letzten halben Stunde möchte ich noch auf Input-Output eingehen. Was ist das? Warum ist Input-Output so etwas Spezielles in Haskell? Bisher haben wir nur Batch-Programme angeguckt. Was heißt das? Das sind eben Programme, deren volle Eingabe am Anfang vorliegt und deren ganze Ausgabe am Ende produziert wird als Resultat der Funktion. Jetzt wollen wir auch interaktive Programme und kommunizierende Programme schreiben. Und das heißt eben, die lesen und schreiben, während das Programm läuft. Und warum ist das ein Problem? Haskell-Programme sind reine mathematische Funktionen. Das heißt, die haben keine Seiteneffekte, die verändern nicht den globalen Zustand. Lesen und Schreiben ist natürlich etwas, was den globalen Zustand verändert. Sie haben den, aufs Terminal was ausgedruckt oder Sie haben was von dem Puffer gelesen. Das heißt, interaktive Programme im Allgemeinen haben immer Seiteneffekte. Wie kann ich das jetzt zusammenbringen? Eine Programmiersprache, die keine Seiteneffekte kennt und etwas, was inhärent seiteneffektbehaftet ist. Die meisten funktionalen Programmiersprachen haben da geben an der Stelle diese reine mathematische Funktionen auf und sagen, wenn eine Funktion auch noch Input-Output machen kann, dann ist sie halt keine reine mathematische Funktion mehr. Insbesondere wird das nicht in dem Typ der Funktion sichtbar, sondern die Funktion sieht von außen weiterhin aus wie eine mathematische Funktion von einem Typ zu einem anderen, aber in Wirklichkeit kann sie eben auch noch diese Veränderungen machen in der Ein- und Ausgabe. Und jetzt gucken wir uns an, was die Konsequenz ist. Nehmen wir an, wir hätten in Haskell eine Funktion input-int, die mir einfach ein int zurückliefert. Das heißt, wenn ich das input-int benutze, dann kriege ich die nächste Integer von der Eingabe. Wenn ich das mache, wenn ich sowas zulasse, dann können jetzt alle Funktionen potenziell Seiteneffekte haben. Das heißt, ich kann irgendwo dieses Input-Int in der Mitte benutzen und das gibt mir halt einen Integer zurück, aber das ist nicht im Typ reflektiert und hat einen Seiteneffekt gehabt. Und deswegen kann man jetzt auch in Haskell könnte man, wenn man das zuließe, nicht mehr die schönen mathematischen Gesetze benutzen. Das heißt, ich könnte eben zum Beispiel natürlich nicht Input Int minus Input Int gleich 0 benutzen. Das ist klar, weil Input Int beim ersten Aufruf und beim zweiten Aufruf verschiedene Werte zurückgeben könnten. Das heißt, das ist nicht notwendigerweise gleich 0. Und wenn Sie es addieren, kommt eben auch nicht zweimal Input Int raus. Das heißt, an der Stelle wird dann die Programmiersprache, wie bei den meisten Programmiersprachen, wieder sowas Magisches, wo man nicht so ganz klar ist, was da eigentlich für Gesetze gelten, sondern da kann man nur sich das scharf angucken und denken, ja, das stimmt oder das stimmt nicht, aber mathematisch drüber resonieren kann man eigentlich nicht mehr. Und das möchten wir aber nicht gerne aufgeben, oder die Entwickler von Haskell wollten das nicht aufgeben, und deswegen haben sie gesagt, wir werden I.O. zulassen, aber in einer Art, sodass an dem Typ eines Ausdrucks oder einer Funktion sichtbar wird, ob sie I.O. macht oder nicht. Und Haskell unterscheidet eben jetzt Ausdrücke, die einen Seiteneffekt haben, in dem Fall eine Ausgabe machen, von Ausdrücken, die keinen Seiteneffekt haben, von Ausdrücken, die in unserem Fall I.O. Seiteneffekt haben. Und da spricht Haskell von I.O. Actions. Und deswegen führt es den Typ IOR ein. Das ist eben der Typ der I.O. Actions, die aber noch am Ende, wenn sie ausgeführt worden sind, einen Wert zurückgeben an den Aufrufer. Das heißt, IOR, stellen Sie sich vor, ist ein Stück Programm, was einen Effekt hat auf der Ein- oder Ausgabe, und am Ende, wenn man es hat laufen lassen, gibt es einem etwas zurück, was den Wert A hat. Gibt es einen Wert zurück vom Typ A. Beispiel für die Unterscheidung: der Typ Character, das ist der Typ aller Ausdrücke, die völlig seiteneffektfrei sind, die einfach eine Berechnung darstellen, wo am Ende ein Character rauskommt. I.O. von Character, das ist der Typ der Ein-Ausgabe-Aktion, die am Ende einen Character zurückgibt. Und die beiden Sachen sind sehr verschieden. Und dann gibt es noch den speziellen Typ I.O. von Klammer auf, Klammer zu. Das ist der Typ der Aktionen, die kein Resultat zurückgeben. Im Prinzip ist I.O. Klammer auf, Klammer zu ein Spezialfall von I.O. von A, wobei A eben Klammer auf, Klammer zu ist. Was ist Klammer auf, Klammer zu? Das ist der Typ und gleichzeitig auch ein Wert. Der Typ Klammer auf, Klammer zu ist der Typ der leeren Tupel. So wie Sie auch, wenn Sie einen Typ Klammer auf int, char haben, das ist eben der Typ der Tupel mit einem Integer und einem Character drin. Wenn Sie einfach nur Klammer auf, Klammer zu machen, dann ist es der Typ der leeren Tupel. Ja, wie viele leere Tupel gibt es? Natürlich genau einen. Das heißt, dieser Typ enthält nur einen einzigen Wert, und das ist einfach ein Dummy-Wert, den Sie der dazu benutzt wird, um irgendwas zu tun, wenn man eigentlich gar nichts tun will. Das heißt, Type, Klammer auf, Klammer zu, ist der Typ der leeren Tupel, aber gleichzeitig gibt es da auch einen Wert, Klammer auf, Klammer zu, der diesen Typ hat, einen einzigen Wert. Es gibt keine weiteren Werte in diesem Typ. Aber wie üblich versucht man hier die Syntax der Werte und die Syntax der Typen möglichst ähnlich zu machen, so wie auch bei den Listen mit den eckigen Klammern und bei den Tupeln mit den runden Klammern. Das heißt, hier heißt sogar der Typ des heißt der Typ genauso wie der einzige Wert in dem Typ. Und was ist jetzt I.O., Klammer auf, Klammer zu? Das ist der Typ der I.O.-Aktionen, die am Ende einfach diesen Dummy-Wert, Klammer auf, Klammer zu, zurückgeben. Und das liegt einfach daran, Sie müssen ja immer irgendwas zurückgeben. Die I.O.-Aktionen können nicht einfach nur I.O.-Aktionen sein. Sie müssen am Ende einfach auch noch einen Wert zurückliefern. Und dann, wenn man andeuten will, da kommt kein interessanter Wert zurück, sondern sozusagen nur ein Acknowledgement, dass wir fertig geworden sind, dann nimmt man gerade diesen Dummy-Wert, Klammer auf, Klammer zu. Ja. Eben weil jede IO-Aktion irgendwas zurückgeben will, muss, und dann gibt sie in dem Fall eben diesen Dummy-Wert zurück. Ja, was gibt es denn für IO-Aktionen? Das System stellt einige Basisaktionen zur Verfügung und dann können Sie mit gewissen Mitteln darauf neue Aktionen programmieren. GetChar ist die essentielle I/O-Basisaktion, um einen Character zu lesen. Das heißt, GetChar ist eine I/O-Aktion, die als Ergebnis einen Character liefert. Das ist die Idee dabei. Reads a character from standard input. GetChar macht noch mehr. GetChar wird es auch gleich wieder auf Standard Output ausgeben und gibt den Character auch als Resultat wieder zurück. PutChar ist das Duale. Das nimmt jetzt einen Character als Eingabe, den man nämlich drucken will, und gibt einem die I/O-Aktion zurück. Bitte drucke den Character. Die I/O-Aktion selbst gibt einem nichts zurück, oder gibt eben nur diesen Dummy-Wert zurück, um zu sagen, ja, ich bin fertig geworden. Aber sonst kommt da nichts Interessantes raus. Was macht das? Schreibt eben den Character, den man als Argument gegeben hat, auf Standard Output gibt nur diesen Dummy-Resultat, Klammer auf, Klammer zu, zurück. Und dann gibt es noch die Aktion Return, die einen Wert vom Typ A in eine I/O-Aktion einbettet. Und zwar, was ist das? Das scheint irgendwie nicht sehr viel zu machen. In der Tat, sie macht nicht sehr viel. Die macht nämlich keine I/O-Aktion, gibt einem nur diesen Wert A als Resultat der Aktion zurück. Das heißt, das ist das, wenn Sie eine I/O-Aktion, die normalerweise aus einer Sequenz von Dingen besteht, wenn Sie als letztes in dieser Sequenz von I/O-Aktionen einfach einen Wert zurückgeben wollen, dann nutzen Sie Return und geben dem Return einen Wert. Das ist dann auch eine I/O-Aktion, die aber nicht wirklich einen Effekt hat. Aber der Hauptpunkt ist, diese I/O-Aktion hat einen Wert, den sie zurückgibt. Und ja, wie ich jetzt schon angedeutet habe, Sie können solche I/O-Aktionen in der Sequenz anordnen und eine nach der anderen ausführen. Und dazu gibt es die Do-Notation. Die Do-Notation ist im Allgemeinen was viel Allgemeineres, was nicht nur für I/O funktioniert, aber ich werde es nur für I/O einführen. Und das ist die Idee, eine Sequenz von I/O-Aktionen können in eine einzelne I/O-Aktion kombiniert werden mit dem Schlüsselwort do. Und das ist ein Beispiel jetzt, eine Funktion get2, die I/O von ja irgendwas ist, das dürfen wir uns gleich überlegen, was das ist. Also wie ist die definiert? get2, jetzt kommt das Schlüsselwort do und dann kommt eben die Sequenz der I/O-Aktionen, die in dieser Funktion ausgeführt werden soll. Und da sehen wir gleich eine erste neue Notation, nämlich dieses X-Pfeil getchar. Was ist das? Das getchar ist eine I/O-Aktion. Gehen wir nochmal zurück. Getchar ist eine I/O-Aktion, die einen Character zurückliefert. Und diese Pfeilnotation, die erlaubt es einem jetzt auf das Ergebnis zuzugreifen. Das heißt, wenn ich schreibe, das war nicht, was ich wollte. Wenn ich schreibe do x file getchar, dann bedeutet das, führe die getchar-Aktion aus und binde das Ergebnis an den Namen x. Und es ist wirklich wichtig, dass man hier diese Notation verwendet. Also Sie können nicht irgendwas mit Gleichheit schreiben, denn das hier ist vom Typ I/O-Character, das heißt eine I/O-Aktion, die den Character zurückliefert. X hingegen ist vom Typ Character. Das heißt, diese Notation, diese Pfeilnotation zieht aus einer I/O-Aktion das Endergebnis raus und bindet den Namen X an dieses Endergebnis. In dem zweiten Schritt mache ich einfach nur getchar. Was heißt das? Naja, da habe ich eine I/O-Aktion, aber deren Resultat interessiert mich nicht. Das heißt, wie in der Zeile drüber habe ich wo ich den Namen X gewählt habe, um mir das Ergebnis zu merken, sondern in der Zeile mache ich eben einfach nur die Aktion getchar und ignoriere das. Und dann mache ich ein drittes getchar und das binde ich dann das Ergebnis an die Variable y, wie auch im ersten Fall. Und dann mache ich return xy. Das heißt, diese Funktion liest nichts an, macht nichts anderes, als dass sie drei Buchstaben liest, den mittleren Buchstaben ignoriert und zurückgeben tut sie das Tupel von dem ersten und dem dritten Buchstaben. Das heißt, was ist dieser Typ Fragezeichen in dem Get2-Typ? Genau, das muss ein Paar von Characters sein. Warum? Weil die Idee dabei ist, wenn Sie es angucken, das Return hat den Typ A nach IO von A. Das heißt, man gibt ihm irgendeinen Wert. In dem Fall haben wir ihm einen Wert, haben wir ihm zwei Character gegeben, dem Return. Und es gibt einem eine IO-Aktion von diesem Typ zurück. Das heißt, diese letzte IO-Aktion hat eben den Typ IO von, hat genau diesen Typ hier oben. Und die Typisierung von so einer Do-Notation ist, dass eben das letzte, was da drin steht, von der Sequenz von IO-Aktionen, das ist dann auch der Typ der Gesamt-IO-Aktion. Und in dem Fall ist es ein Return und deswegen ist der Typ IO von Character, Character. Wie sieht es im Allgemeinen aus, das Do-Format? Sie haben eben Do und dann haben Sie eine Liste von IO-Aktionen. Aber nicht nur IO-Aktionen, sondern eben auch zum Teil solchen Zuweisungen. Es sind keine wirklichen Zuweisungen. Also Sie können hier jetzt nicht dieselbe Variable mehrmals benutzen oder gar hinschreiben, x-Pfeil x plus 1, das würde schon vom Typ her nicht funktionieren. Warum macht das vom Typ her schon keinen Sinn? Wenn Sie jetzt da von dem Beispiel her abstrahieren, warum glauben Sie, würde das vom Typ her schon komisch sein? Was für einen Typ hatten wir das bis jetzt immer auf der rechten Seite von dem Pfeil stehen? Ein IO-Typ. Das ist immer, diese Pfeilnotation, jedenfalls in diesem IO-Bereich, erwartet immer, dass da eine IO-Aktion steht und hier ziehen wir den Wert der IO-Aktion raus. Das heißt, das hier ist Quatsch. Das ist keine IO-Aktion. Das heißt, sowas können Sie nicht schreiben. Deswegen sollte man etwas vorsichtig sein, das jetzt als Zuweisung zu bezeichnen. Im Allgemeinen haben Sie eben so eine Sequenz solcher IO-Aktionen. Und was können die sein? Das kann eben einfach nur eine IO-Aktion sein. Aber oft, dann wird einfach nur die Aktion ausgeführt. Oft wollen Sie sich aber das Resultat merken in einem Namen X. Das heißt, dass der Effekt ist eben nicht nur die IO-Aktion auszuführen, aber zweitens noch, das Resultat, das rauskommt, das wird unter dem Namen X dann gespeichert. Das heißt, es ist wirklich wichtig bei dieser Notation hier, das hier ist eine IO-Aktion und das auf der rechten Seite des X ist gerade der Typ, den die IO-Aktion zurückgibt, also den Typ A. Und dann gibt es auch noch ein Let, das dürfen Sie auch machen in diesem Do. Let X gleich Expression, das ist das gute alte Let, was wir kennen. Das heißt, da ist jetzt wirklich, das ist irgendein Ausdruck vom Typ A und dann ist X, hat den gleichen Typ A. Das heißt, das ist nichts Besonderes eigentlich, aber Sie dürfen es auch in diese Let-Aktion, in diese Do-Notation mit reinschreiben. Und das ist eben was sehr Verschiedenes, diese Pfeilnotation oder die Let-Notation. Die Let-Notation, das sind beide das X und das Expression von irgendeinem Typ, aber das ist ein beliebiger Typ, aber der gleiche Typ, wohingegen hier bei der Pfeilnotation müssen Sie links, rechts eine Aktion stehen haben und links dann eben irgendwas von dem Typ, das den die Aktion zurückgibt. Ja, und das ist einfach nur Effekt. Expression wird eben mit dem Namen X versehen. Ja, und hier kleiner Hinweis schon auf später, das ist auch lazy, das heißt, wenn Sie so einen Let schreiben, dann wird es erst dann tatsächlich ausgewertet, die rechte Seite, das Expression, wenn das X benutzt wird. Das ist was, was allgemein in Haskell wichtig ist. Ich habe es bis jetzt noch kaum thematisiert, werden es später machen, aber hier kann es unter Umständen relevant werden, dass eben in Haskell immer die Sachen erst dann ausgewertet werden, wenn sie wirklich gebraucht werden. Jetzt gucken wir uns an, wie man auf diesen drei Basisprimitive, was hatten wir? Getcha, Putcha und Return, wie man aus diesen drei Basisprimitiven weitere Sachen programmieren kann. PutString. Ich will den ganzen String nach I.O. reinschreiben, nach I.O. rausschreiben. Gibt natürlich I.O. von leerem Typ zurück, weil da ist nichts Interessantes, was zurückkommt. Wenn ich den leeren String ausschreiben will, dann mache ich einfach nur Return, denn ich muss ja nichts tun, den leeren String, rauszuschreiben. Da ist nichts zu tun. Wohingegen, wenn ich einen String CCS rausschreiben will, was mache ich? Dann will ich eine Sequenz von Aktionen durchführen. Nämlich zuerst will ich den Character C ausdrucken und dann rekursiv put String CS. Das eine ist das eine, putchar ist eben die Basisfunktion, die das System bietet. Putstring ist jetzt Ihre gerade rekursiv definierte Funktion. Eine ganze Zeile nach Standard Output schreiben, naja, das ist nichts anderes als putstring von dem String mit einer Newline dahinter. Lesen einer ganzen Zeile von Input, Output. Da lesen wir erstmal einen einzelnen Character. Also das soll jetzt natürlich tatsächlich einen String mir liefern. Eine IO-Aktion, die einen String zurückliefert. Ich lese erstmal einen einzelnen Character und dann gucke ich, ist der Character Newline? Dann habe ich schon alles gelesen, was zu lesen ist. Dann gebe ich einfach die leere Liste, den leeren String zurück. Ansonsten, was tue ich? Wieder eine Do-Aktion. Und zwar lese ich jetzt den Rest der Zeile und dann gebe ich was zurück? Nun den ersten Charakter gefolgt von dem Rest der Zeile. Das heißt, ich gebe ihm Return X cons X zurück. Und das Beispiel zeigt auch, dass IO-Aktionen wirklich ganz normale Typen in Haskell sind. Denn wenn Sie sich jetzt angucken, was wir hier gemacht haben, wir haben einen If-Then-Else benutzt und im Then- und im Else-Teil stehen jeweils IO-Aktionen. Das heißt, das sind auch Werte, die Sie wie üblich durch die Gegend reichen können, mit denen Sie rechnen können, die Sie in den Then- und den Else-Teil reinschreiben können. Das ist also nichts Spezielles. Ja. Genau, Aktionen sind ganz normale Haskell-Values, die kann man eben wie üblich kombinieren, natürlich nur mit den für Sie vorgesehenen Werten, Methoden kombinieren, also was weiß ich, mit Do zum Beispiel, aber Sie können sie auch in den If-Then-Else reinschreiben. Simples Beispiel, der Benutzer soll einen String eingeben und ich will die Länge des Strings ausgeben. Das heißt, die Funktion String nennen, das ist einfach eine IO-Aktion, die gibt nichts zurück, weil sie ja das einzige Interessante, was passiert, ist in der Interaktion mit dem Benutzer, aber da kommt nichts an den Aufrufer. Und was macht die? Die druckt erstmal aus, bitte gib einen String ein, das heißt, PutString war das, was wir gerade auf der vorherigen Folie definiert hatten. Dann liest sie einen String, liest eine ganze Zeile und dann gibt sie aus putstring the string has. Dann kommt putstring length von xs. Und ich halte inne, weil da was nicht ganz stimmt. Genau. Length ist ein Integer. Sie können nicht einen Integer put String geben. Das heißt, Sie brauchen einen Show, um den Integer in einen String umzuwandeln. Und dann machen Sie als letztes put String line, weil Sie eben dann die Zeile beenden wollen. Und dann schreiben Sie noch Characters raus. Das ist jetzt keine besonders spannende Funktion. Wenn Sie die eingeben, String nennen, dann kommt eben raus Enter a String. Und Sie haben einfach nur put string gemacht, enter a string. Das heißt, Sie sind weiterhin auf der gleichen Zeile. Und wenn jetzt der Benutzer ein A tippt und ein B tippt, passiert erstmal noch gar nichts. Aber wenn er dann, und C auch noch nicht, aber wenn er jetzt return tippt, dann passiert was und dann kommt eben raus, the string has three characters. Nicht, dass die Funktion sonderlich spannend wäre, aber sie zeigt eben diese Kombination von I/O-Aktionen. Gut. Ah, ja. Wir haben die ganze Zeit immer nur Characters gelesen oder Strings. Wie kann ich auch andere Typen lesen? Die Antwort ist relativ banal. String einlesen und konvertieren in die anderen Typen. Das heißt, es gibt eben keine... ja, genau. Das ist das Grundprinzip. Aber die Konvertierung von einem String in irgendeinen anderen Wert, also weiß ich, von einem String von Zahlen zum Beispiel in den Integer, das sind Dinge, die zum Teil schon vordefiniert sind. Das heißt, dafür gibt es die Klasse Read, so wie wir die Klasse Show haben. Die Klasse Show hat eine Funktion Show definiert, die ein A in den String übersetzt. Die Klasse Read macht das Umgedrehte. Die definiert eine Funktion kleinRead, die einen String in den Typ A übersetzt. Das heißt, wenn ein Typ eine Instanz von Read ist, bedeutet das, es gibt eben eine Funktion kleinRead, die Strings in Elemente dieses Typs umwandelt. Und die meisten vordefinierten Typen sind in der Klasse Read. Sie können also auf Integers oder sonst was Read anwenden und, Entschuldigung, auf Strings oder sonst was Read anwenden und kriegen dann einen Integer oder einen Bool oder was auch immer. Was wird sicher nicht in Read drin sein? Welcher Typ? Wie? Ich verstehe es ja. Ich glaube schon, das ist wahrscheinlich dann die Identität, hoffe ich mal. Dass wenn Sie den String lesen, dass dann gerade der String rauskommt. Nee, ein etwas komplizierterer Typ. Ja? Richtig, also eine I/O-Aktion hat keine Repräsentation als String und Funktionen haben auch keine Repräsentation als String. Beispiel, getInt, das ist also eine Funktion, die Sie jetzt selbst definieren, die einen Integer einliest, also eine I/O-Aktion ist das, die einen Integer uns zurückgibt. Und was machen wir? Wir lesen erstmal eine Zeile ein in XS, jetzt haben wir den String, und dann geben wir zurück Return Read von XS. Frage, woher weiß das System jetzt für diesen speziellen Stück Code eigentlich, welches Read da gemeint ist? Read ist ja völlig überladen. Es könnte ja für irgendeinen Typ des Read sein. Genau. Das ist also essentiell. Wenn Sie diese Zeile nicht gehabt hätten, dann wäre das, hätte sich Haskell beschwert und hätte gesagt, das ist sehr schön, aber ich habe keine Ahnung, welches Read du jetzt meinst. Oder genau gesagt, nein, das stimmt nicht ganz. Dann hätte es wahrscheinlich das ganze Polymorph gemacht. Dann wäre da irgendein A gewesen. Richtig. Das hätte auch funktioniert. Aber die Antwort ist genau die richtige. Hier steht I/O von Integer. Das heißt, das Ganze muss eine Integer-Aktion, eine I/O-Aktion, die einen Integer zurückgibt, sein. Das heißt, damit muss das hier auch ein Integer sein. Und damit wissen wir, welches Read gemeint ist. Und damit sind wir auch gerade am Ende und nächstes Mal wollen wir uns doch als abschließende Fallstudie für I.O. Das Spiel Hangman angucken. Aber das war's für heute.